Im Manifestation-Podcast von Invest for Women nehmen wir dich mit auf den Weg in deine finanzielle Unabhängigkeit als Frau. Dabei erfährst du nicht nur viel über das Investieren, sondern auch über den Alltag einer Investment-Expertin bei Invest for Women.
Hallo Jenny.
Hallo Annabelle.
Und herzlich willkommen bei Manifestation.
In dieser Folge lernen wir eine ganz besondere Mitarbeiterin aus unserem Team kennen, und zwar Annabelle, unsere HR-Managerin. Und ja, wir sprechen heute miteinander, weil ein besonderes Datum ansteht. Und zwar ist am 11. Mai der Muttertag. Und Annabelle ist eine großartige Mama bei uns aus dem Team. Deswegen dachte ich, lass ich es mir doch nicht nehmen und spreche mit ihr heute mal darüber, wie man als Mama eigentlich investiert oder was für Besonderheiten man als Mama hat, wenn es um die finanzielle Vorsorge geht. Mhm. Deswegen würde ich doch sagen, lass uns mal direkt ins Thema reinstarten. Wir haben heute ja vor allem auf dem Plan, dass wir insgesamt mal ein bisschen dich interviewen. Mhm. Und dass wir mal so ein bisschen gucken, hey, okay, welche Statistiken gibt es auch eigentlich so für Mamas, was ist besonders relevant? Und im Endeffekt auch, welche Top-Tipps kannst du aus der Praxis allen Mamas mitgeben, wenn es darum geht, die finanzielle Vorsorge in den Griff zu kriegen?
Ja, sehr gerne.
Ja, ich freue mich sehr. Willst du einfach erstmal ein bisschen über dich und deine Situation erzählen, deine finanzielle Geschichte und vielleicht auch so ein bisschen die Familienverhältnisse?
Ja, sehr gerne. Genau. Ich habe mich relativ früh dafür entschieden, Kinder zu bekommen. Also wir haben gemeinsam entschieden, als wir beide noch in der Ausbildungssituation und im Studium waren, Kinder zu kriegen, weil ich mir natürlich, wie das ja vielen Frauen geht, die Frage gestellt habe, okay, wie gehe ich damit um, dass ich potenziell natürlich auch einen Ausfall habe im Berufsleben, wenn ich ein Kind bekomme. Und dann habe ich mich dafür entschieden, weil es mein Studium hergegeben hat, von der zeitlichen Einteilung zu sagen, okay, ich gehe beim ersten Kind nicht in Elternzeit und Mutter, also ich war natürlich im Mutterschutz, aber ich war nicht wirklich in Elternzeit, sondern habe parallel dann weiter studiert und habe ein Pausensemester nur gemacht. Genau, und deshalb waren wir tatsächlich gar nicht so gut finanziell aufgestellt und hatten noch sehr viel Unterstützung.
Ich wollte gerade sagen, in welcher Situation war dein Partner oder dein Mann damals?
Genau, wir waren beide, also er hat erst noch auch studiert und dann hat er gearbeitet. Genau, aber auch jetzt nicht den bestbezahltesten Job, sondern einfach so, dass wir ganz gut zurechtgekommen sind. Aber wir hatten auf jeden Fall tatsächlich auch noch Unterstützung von unseren Eltern, weil das sonst im Studium nicht so gut gegangen wäre. Ja, genau. Und dann sind da, glaube ich, sehr blauäugig erstmal reingegangen in die Situation und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt einfach mal, Kinder kriegen.
Naja. Also ich wollte gerade sagen, wir machen das einfach mal.
Wir machen jetzt einfach mal Kinder. Und dann haben wir festgestellt, dass wir viele Sachen gar nicht so richtig wussten. Also vielleicht das erste Learning, was ich hatte, was ich tatsächlich auch gemacht habe, war, dass es total sinnvoll ist, sich vorher damit auseinanderzusetzen, was für Anträge kannst du zum Beispiel stellen. Also in meinem Fall war das so, dass wir unter einer bestimmten Einkommensgrenze waren und es tatsächlich auch Zuschüsse gab von dem Studierendenwerk zum Beispiel für mich, die relevant waren. Dann gibt es aber tatsächlich auch, wenn man jetzt in einer sehr prekären finanziellen Situation ist, auch andere Zuschüsse, die man beantragen kann. Da gibt es auch wahnsinnig viele Beratungsstellen, die da super viel Plan von haben, also Sozialberatung.
Vielleicht da ganz kurz, weil ich es einfach interessant finde. Was hat dir geholfen, da irgendwie einen Durchblick zu bekommen oder da erstmal so auch drüber Bescheid zu wissen?
Ich habe tatsächlich erstmal gegoogelt, aber ich habe dann auch schnell geschaut, weil ich wusste, dass meine Uni das anbietet, was es da für Beratungsmöglichkeiten gibt. Da gibt es halt zum Beispiel Sozialberatung und so. Genau, aber selbst wenn man jetzt nicht studiert, gibt es ganz viele öffentliche Träger, die dann einfach dir dabei helfen, erstmal so einen Gesamtüberblick zu kriegen. Also zu schauen, wo stehst du in welcher Situation. Gibt ja auch immer mal wieder die Situation, dass man vielleicht ganz ungeplant schwanger wird und so denkt, oh warte, wie gehe ich damit um? Da gibt es total viele tolle, gemeinnützige Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Ja, und die helfen dir dann erstmal so ein bisschen einen Überblick zu kriegen. Und dann wusste ich natürlich auch, okay, ich kann sowas beantragen wie Kindergeld natürlich, das ist ja klar, Elterngeld. Und das sind zum Beispiel Anträge, die sind relativ kompliziert. Da macht das schon Sinn, den vorher auszufüllen. Also wenn man jetzt gerade nicht ein quakendes Neugeborenes zu Hause hat, sondern in der Zeit, wo man vielleicht schon im Mutterschutz ist, damit man einfach irgendwie in Ruhe,
sich aufs Mama-Sein konzentrieren kann.
Sich darauf konzentrieren kann und das auch wirklich einfach nur abschicken muss, weil, und das muss ich auch dazu sagen, das wissen viele, glaube ich, auch nicht, das dauert sehr lange, bis das Geld dann ankommt. Also ich glaube,
Ist vielleicht jetzt schon einer deiner Top-Tipps?
Das ist der absolute Top-Tipp von meiner Seite. Erstens, setze dich damit auseinander. Was sind die Möglichkeiten, die ich haben kann, um irgendwelche Zuschüsse zu bekommen? Und zweitens, das vorzubereiten auch. Also nicht erst, wenn das Kind schon da ist, sich damit auseinanderzusetzen, sondern am besten vorher. Und dann, ich würde immer mit 3 Monaten rechnen, die du drauf warten musst, bis sowas wie Elterngeld und Kindergeld ausgeschüttet wird. Das ist auch mal schneller und das hängt auch immer davon ab, wo bist du, in welchem Bundesland. Aber 3 Monate ist eine ganz gute Kennzahl, würde ich sagen. Und diesen Zeitraum muss man irgendwie überbrücken können. Also egal, wie man das macht, aber das ist halt, also 3 Monate kein Einkommen ist halt irgendwie schon doll, denke ich mir. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben.
Ja, das ist ja auch eine der Sachen, die wir im Endeffekt ja allen Frauen in unserer Beratung immer mitgeben, aber aus der Praxis natürlich nochmal viel, viel wertvoller zu hören. Hey, du musst halt Rücklagen haben, damit du halt dich wirklich finanziell sicher fühlen kannst. Mhm. Aber eben auch in der Situation, dass du Mama wirst, einfach weißt, hey, okay, auch wenn ich irgendeine finanzielle Unterstützung vom Staat bekomme, dauert das in der Regel. Und ich glaube, viele Frauen sind darauf nicht vorbereitet. Deswegen finde ich die Info sehr, sehr wertvoll. Und dann eben nochmal mehr auf das Thema Rücklagen zu schauen und eben von Anfang an einen Plan und eine Struktur zu haben, ja, die sowas schon berücksichtigt. Weil, wie war es denn bei euch?
Ja, wir hatten tatsächlich ein bisschen Rücklagen, aber wir wurden dann, wie gesagt, auch unterstützt von unseren Eltern in der Zeit. Und dann ist es ja so, du kriegst ja das Geld trotzdem für den Zeitraum. Das kommt dann halt natürlich nur sehr viel verspätet. Und dann konnten wir da dann so ein bisschen geliehenes Geld zurückgeben. Genau, also das hat funktioniert, aber ist natürlich keine optimale Lösung. Also jetzt rückblickend würde ich es immer anders machen, mir einfach vorher Gedanken drüber machen, wenn die Möglichkeit besteht. Wie gesagt, nicht jede Schwangerschaft findet super geplant statt, aber wenn du die Möglichkeit hast, würde ich immer sagen, mach dir einen Überblick, guck, was kommt rein, was geht raus, was sind die Fixkosten und vielleicht, und das wäre jetzt mein nächster Tipp dazu, es macht großen, großen Sinn, einmal wirklich zu schauen, was sind denn unsere Kosten, was sind meine Kosten, was habe ich auf jeden Fall als Fixkosten, die ich jetzt schon habe, die für mich auch nicht verhandelbar sind. Dann vielleicht auch zu überlegen, welche Kosten sind Kosten, die ich vielleicht für das eine Jahr, wenn man jetzt zum Beispiel in Elternzeit geht, die ich dann zurückschrauben kann oder reduzieren kann. Denn Elterngeld zum Beispiel ist natürlich etwas, da kriegst du ja nicht die volle Lohnfortzahlung, sondern, also es ist ja keine Lohnfortzahlung, wie heißt es denn, Lohnausgleichszahlung ist es, glaube ich, ne? Das ist ja keine volle Lohnausgleichszahlung, sondern ich meine 60% oder 67%.
Genau, es kommt immer so ein bisschen
des Nettos, ne? Es sei denn, du hast halt ein höheres Einkommen, dann sind es ja maximal 1.800 Euro und sich da einfach einen Überblick zu verschaffen, zu schauen, erstens, wie viel kriege ich ungefähr? Da gibt es ganz, ganz viele Rechner im Internet, damit du schon mal schauen kannst, so wie viel wird das ungefähr sein? Dann zu gucken, was sind eigentlich meine Fixkosten? Was sind potenzielle Kosten, die dazukommen? Auch da, das kann man googeln, wie teuer ein Kind im Durchschnitt ist. Und mein Tipp ist auch, Kinder werden teurer mit dem Alter. Also Babys sind relativ günstig im Vergleich zu Kindern, die älter sind und haben recht wenig Bedürfnisse, aber die kosten natürlich trotzdem Geld. Windeln sind wahnsinnig teuer, da macht man sich keine Vorstellung von. Und da einfach zu schauen, was sind meine Kosten jetzt, was werden meine Kosten potenziell sein, wie viel Geld kommt tatsächlich rein, wenn ich Elterngeld beantrage und Kindergeld und was muss ich vielleicht auch mir für Gedanken machen, wie ich das überbrücke. Also wenn ich merke, ich habe da ein Defizit, dann muss ich mir vorher Gedanken drüber machen, weil in dem Moment kannst du nicht so viel dann an der Situation mehr ändern. Und dann vielleicht auch in den Austausch mit einem Partner zu gehen vorher, wenn du einen hast natürlich, der dann vielleicht auch einen Teil der Elternzeit übernimmt. Aber die Person, die die Haupteltern-Zeit übernimmt, sollte meines Erachtens, wenn du verheiratet bist, immer diejenige sein, die die Steuerklasse wechselt, und zwar in Steuerklasse 3. Denn die Grundlage für die Berechnung des Elterngeldes sind nämlich die letzten 12 Monate deines Einkommens. Und wenn das höher war als in den Monaten davor, dann hast du einen Benefit davon. Also würde ich das immer so aufteilen. Die Person, die mehr Elternzeit macht, sollte die Steuerklasse 3 dann haben und die andere 5, wenn das irgendwie finanziell vorher machbar ist, weil du einfach dann mehr Elterngeld bekommst und dann vielleicht auch potenzielle Lücken besser damit stopfen kannst.
Ganz genau. Das würde ich sagen, auch ein sehr, sehr wertvoller, ja, zweiter Praxistipp. Du hast eben eine weitere Sache so in so einem Nebensatz gesagt. Mhm. Und zwar, ja, der Höchstsatz liegt ja bei 1.800 Euro. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz vielen, vor allem gut verdienenden Frauen, gar nicht unbedingt bewusst, die halt sagen, okay, ich habe ja immer gut gearbeitet und so, und jetzt nehme ich mir aber meine, ja, die, jetzt möchte ich gerne Kinder bekommen, jetzt nehme ich mir vielleicht dann auch in dem Zuge Elternzeit. Das einem aber bewusst ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel Ärztin ist, also ich habe eine Kundin in meinem eigenen Kundenstand, für die war das halt super relevant, lange mit ihrem Partner zusammen, und hat dann gesagt, hey, Jenny, wir wollen irgendwie jetzt das Thema Kinderplanung mal angehen. Aktuell habe ich, und sie ist halt Fachärztin, auch sehr renommiert und sehr, sehr krass, sag ich mal. Mhm. Die hat 4 netto. Ja. So, und die haben eine wirklich teure Wohnung auch zusammen, ja, und wo sie sich auch in bestimmten Bereichen halt dran beteiligt und einen hohen Lebensstandard. Das heißt, wir müssen was aufbauen. Ich habe jetzt vielleicht nicht mal vor, nächstes Jahr Kinder zu bekommen, aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren, wie soll ich das machen? Also ich habe mein Fixkostenapparat. Das heißt, gerade für Gutverdienerinnen ist dieses Thema besonders wichtig und darauf halt nochmal zu achten, hey, okay, wie kann ich eben auch vernünftig dann vorsorgen, um halt die 1.800 Euro, die man dann im Maximum bekommt,
ja,
nicht als, ich sag mal, direkte irgendwie finanzielle Schelle zu sehen.
Ja, genau. Also es ist schon echt super sinnvoll, einfach auch zu wissen, was ist denn der Lebensstandard, von dem ich mich nicht verabschieden kann. Also es gibt ja sicherlich Dinge, wo man auch, wenn man ein sehr hohes Einkommen hat, sagen kann, komm, ob wir das jetzt 1,5 Jahre machen können oder nicht. Ne? Also ja, sowas wie teure Urlaube zum Beispiel, da kann man sicherlich sagen, weißt du, das reduzieren wir. Aber gerade solche Kosten wie Wohnung und so weiter, du ziehst ja nicht spontan um, nur weil du ein Kind kriegst in eine kleinere Wohnung, die die Hälfte kostet. So in der Regel bleibst du dann ja doch da leben. Und das ist einfach echt schlau, vorher zu schauen, was sind meine Kosten und wie decke ich die ab, wie kann ich vorsorgen, wie kann ich ein bisschen in die Planung gehen, ja, damit mir dann halt nicht irgendwie das böse Erwachen kommt, wenn ich eigentlich andere Sachen zu tun habe, weil man wird andere Sachen zu tun haben, wenn ein Baby zu Hause ist, als sich fragen, ah, wie überweisen wir die Miete eigentlich in 5 Monaten, wenn die Reserven aufgebraucht sind.
Ja, ich bin noch ein bisschen neugierig auf die Situation, wie ihr das dann quasi weitergehandelt habt. Mhm. Du hast ja gesagt, so, hey, erstes Kind, da war so ein bisschen die Studentensituation. Wie ging es weiter bei euch? Und was waren vielleicht auch so die weiteren Learnings, die du daraus mitgenommen hast? Oder wie hat sich deine Sicht auf Geld und Vorsorge als Muttersein verändert?
Also tatsächlich war es beim zweiten Kind so, weil mein Partner dann entschieden hat, sich selbstständig zu machen, dass ich mich entschieden habe, nach 6 Monaten Elternzeit wieder arbeiten zu gehen in Teilzeit. Das war sehr herausfordernd und würde ich, glaube ich, rückblickend, fand ich es dann auch sehr früh. Also ich habe das mit meinem Sohn zusammen gemacht dann. Der war dann bei mir zu Hause und ich konnte viel im Homeoffice arbeiten, aber das war schon sehr herausfordernd. Aber wir haben einfach wirklich versucht, strukturierter ranzugehen. Also wir haben uns Gedanken gemacht, wie stopfen wir die Lücken? Wir haben vorher Geld zur Seite gelegt. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir auch schon für die Kinder was zur Seite legen, einfach damit wir für größere Ausgaben auch irgendwie was auf Kante haben, weil wir tatsächlich einfach natürlich erstmal schauen, wir haben für die Kinder eine finanzielle Situation, die über Alltagsbedarf hinausgeht, also sowas wie, die kriegen das dann, wenn sie 18 sind oder was auch immer, und da geben auch die Großeltern was dazu, und dann haben wir aber auch noch einen festen Betrag im Monat, den wir nochmal zur Seite packen, falls zum Beispiel unser Sohn ein Fahrrad braucht, ein neues, weil das sind einfach Ausgaben, die hast du für ein Baby nicht, aber die kommen dann mit der Zeit. Wir haben jetzt gerade einen Schulranzen gekauft, der hat einfach 300 Euro gekostet.
Scheiße, und das wusste nicht, wie teuer die Dinger
sind. Also ein Schulranzen und du, also ich glaube, im Schnitt zahlst du pro Einschulung 1.000 Euro. Was du alles kaufen musst an Ausstattung und so weiter und so fort. Das ist weit mehr als das, was man sich vorstellt. So. Und du also bist echt erstmal ein bisschen schockiert, wenn du das hörst. Und all diese Dinge, wir haben einfach angefangen, halt, man kann das natürlich auch zu Geburtstagen schenken, aber zu überlegen, okay, unsere Kinder kriegen eine Kleinigkeit zum Geburtstag und wenn sie was brauchen, kriegen sie es, aber wir sorgen das ganze Jahr dafür, dass wir dafür einen Puffer haben, der nicht in unserem Alltagsbudget mit eingeplant ist, zum Beispiel. Mhm. Ja. Und insgesamt haben wir einfach versucht, strukturierter ranzugehen. Wir haben uns ja alle möglichen Sachen angelesen, wie man gut investieren kann, haben jetzt auch für die Kinder schon so kleinere Depots angelegt und so weiter. Und auch für uns langsam uns damit angefangen, natürlich auseinanderzusetzen, was ist eigentlich mit uns in der Rente, weil ich habe ja schon gesagt, mein Mann ist selbstständig, der wird ja eh keine größere Rente kriegen. Genau, aber dass wir einfach schauen, okay, wo wollen wir landen, was sind unsere Ziele, wie stellen wir uns finanziell auf, wo muss vielleicht auch noch mehr Einkommen reinkommen, wenn wir merken, wir kommen damit nicht zurecht, wo können wir Sachen reduzieren, die wir eigentlich nicht brauchen, damit wir gesamt gut aufgestellt sind und unsere Kinder halt auch keinen Mangel erleiden müssen in irgendeiner Situation, weil ich möchte nicht in die Situation kommen, dass ich sagen kann, nee, du, das Hobby kannst leider nicht machen, weil es ist irgendwie mit, weiß ich nicht, 50 Euro im Monat zu teuer. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass das keine Rolle spielt. So.
Das müssen, glaube ich, viele Eltern auch nochmal so ein bisschen verinnerlichen, wenn es darum geht, fürs Kind halt vorzusorgen, denn ich habe auch immer wieder mal Stimmen von draußen gehört und auch schon mal Kundinnen vor mir sitzen gehabt, die halt gesagt haben, hey, an sich, ja, fürs Kind was zur Seite legen ist schön und ich freue mich, wenn ich den dann irgendwie mit 18 unterstützen kann, aber so wichtig finde ich das jetzt nicht. Wir haben uns auch alles selber erarbeitet.
Mhm.
So. Und da habe ich gesagt, hey, das ist gut, aber ich glaube, viele Eltern müssen so ein bisschen das Mindset verinnerlichen, dass man vor allem sich selber davor schützt, seinem Kind irgendwas nicht ermöglichen zu können.
Ja.
Weil im Endeffekt, ja, du hast es eben sehr, sehr gut gesagt, jede Mutter möchte das Beste für ihr Kind meistens.
Ja.
Unterstelle ich jetzt einfach mal.
Ja, ich würde das auch so sagen.
Und es ist einfach richtig, richtig beschissen, wenn man dann diejenige ist, die sagen muss, nee, ist halt nicht drinne und dann halt das Kind irgendwie unglücklicher macht. Das heißt, auch wenn man sich alles selber arbeiten kann und diese finanzielle Polster für ein Kind schön ist und man aber da vielleicht andere Werte vertritt, sollte man aber für sich selber einfach verinnerlichen, fürs Kind zu investieren oder vorzusorgen, ist vor allem auch ein Selbstschutz.
Das ist total so und das ist natürlich auch so, dass also finanzielles Trauma ist ja ein Ding. Also ich kenne eine Menge Leute, die in ihrem Erwachsenenleben total davon beeinflusst sind, in der Art und Weise, wie sie handeln, dass sie wenig zur Verfügung hatten, als sie Kinder waren und ihre Eltern das nicht geschafft haben, vielleicht auch finanzielle Probleme irgendwie vor den Kindern so zu kaschieren, dass sie das halt nicht mitbekommen hätten. Und das prägt dich ja dein Leben lang. Also das wieder abzulegen und die Verhaltensweisen, die dadurch daraus resultieren, sind wahnsinnig schwer. Ja, und ich glaube wirklich, auch wenn man in dem Moment, wo eine Schwangerschaft vielleicht erst geplant ist und man natürlich noch ganz andere Gedanken hat, da im Grob im Kopf zu haben, was für Kosten auf einen zukommen werden, ist sicherlich nicht falsch. Also Betreuungskosten zum Beispiel sind natürlich auch abhängig davon, in welchem Bundesland du lebst, aber jetzt in Schleswig-Holstein, in unserem Fall zum Beispiel, die Betreuungskosten für Kinder sind so hoch wie das Kindergeld, was wir bekommen. Also das ist nur dafür, dass wir arbeiten gehen können beide, zahlen wir das Kindergeld dafür. Und das sind einfach Kosten, wenn du das nicht im Kopf hast, was da alles auf dich zukommt. Reden wir ja noch gar nicht über Kleidung, Hobbys etc. pp., Urlaube, whatever, Geburtstagsgeschenke. Das ist viel Geld und das muss man sich auch leisten wollen und können. Und da muss man einfach mit ein bisschen mehr Struktur und Verstand rangehen, als wie wir es gemacht haben. Also wir haben es gut hinbekommen, so, aber es waren auch schon Phasen, wo wir gedacht haben, ja, das hätten wir uns mal besser überlegt vielleicht, wie wir damit umgehen. Also das hätte natürlich die Entscheidung nie verändert, aber es ist schon schön, jetzt in der Position zu sein, zu sagen, wir kaufen jetzt das Fahrrad, weil das Kind es braucht. Wir kaufen jetzt den Ranzen und wir kaufen nicht den Gebrauchten. Das mache ich natürlich auch viel bei Sachen, wo es egal ist, aber er darf sich den Ranzen aussuchen, den er haben möchte und nicht den, der vielleicht irgendwie günstiger ist, sondern den, den er will, egal wie teuer das ist, weil das ein besonderes Ding für ihn ist. So. Und diese Möglichkeiten zu haben, das ist einfach viel Planung und Bewusstsein und Prioritäten setzen.
Sehe ich ganz genauso. Ich möchte noch mal auf einen weiteren Aspekt quasi zu sprechen kommen. Und zwar vor allem so, wie sich deine persönliche Einstellung zum Thema Geld halt vielleicht auch durchs Mama-Sein verändert hat und warum du denkst, dass gerade Mamas investieren sollten, jetzt mal abhängig von den Kosten fürs Kind.
Ja, also ich glaube, man neigt dazu, sehr, sehr viel lieber Geld für sein eigenes Kind auszugeben als für sich. Du kommst schnell daran, du gönnst deinem Kind alles und die Welt und kaufst den hochwertigsten Kram, aber für dich ist dann irgendwie nichts mehr übrig. Finde ich insofern schwierig, dass ich glaube, es ist super wichtig, auch einfach die Väter damit in die Verantwortung zu nehmen, weil ich das auch kenne, dass häufig die Mütter dann die Klamotten von dem Einkommen, was sie haben, kaufen und das gar nicht so gut strukturiert ist, dass man sagt, ey, es ist unser gemeinsames Kind, wir tragen die Kosten gemeinsam und das auch in intakten Beziehungen. Und gerade, weil du ja auch langfristig nicht möchtest, dass du im Zweifelsfall die Last deines Kindes bist, wenn du irgendwann in Rente bist und gar nicht vorgesorgt hast, finde ich es total wichtig und das war auch für mich wichtig zu wissen, ich möchte nicht in der Situation sein, dass meine Kinder mein Leben finanzieren müssen, wenn ich irgendwann nicht mehr arbeite, sondern ich möchte gerne, dass meine Kinder ihre finanziellen Kapazitäten, die sie dann haben, für sich nutzen, für ihre eigenen Kinder, wenn sie mal welche haben und für ihre Wünsche und Träume und ich möchte nicht, dass meine Kosten die dann irgendwann auffressen und das ist ja durchaus etwas, was passiert. Also das sehen wir ja immer wieder, gibt es ja auch in unserer Generation, dass Menschen mit ihrem Monatsgehalt jetzt versuchen müssen, irgendwie auszugleichen, dass ihre Eltern eigentlich gar nicht mehr finanziell zurechtkommen und dann Pflege und sowas bezahlen. Alles wahnsinnig teuer, möchte ich nicht. Deswegen ist es für mich einfach wahnsinnig wichtig, mich darum zu kümmern, wie bin ich abgesichert. Unabhängig von meinem Partner, unabhängig von meinen Kindern, wie kann ich im Alter ein Leben führen, was meinem Standard entspricht, mit kleineren Einschränkungen möglicherweise, aber meinem Standard entspricht, wo ich gut versorgt bin, egal wie mein Gesundheitszustand ist und ich für meine Familie dann finanziell keine Last sein muss.
Das finde ich richtig, richtig gut. Und ich glaube, das ist auch generell ja so die Einstellung oder das sind halt so die Werte, die wir hier halt versuchen zu vermitteln, wie man versucht, Frauen und vor allem auch Mamas dann mal zu empowern. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Gründe, warum Mamas besonders investieren sollten. Du hast jetzt eben gesagt, hey, okay, für dich ist es wichtig, halt im Alltag keine Last zu sein. Und das gehört auf jeden Fall dazu. Aber für viele Frauen ist es ja auch einfach die Tatsache, dass sie halt Mama geworden sind, dass sie dadurch halt schon eine schlechtere Grundvoraussetzung haben, um jetzt irgendwie in die Vorsorge zu starten. Und ich habe da halt eine Zahl mitgebracht, die ich schon mal besonders interessant fand. Und zwar, oder eine Statistik, und zwar hat das Statistische Bundesamt halt ermittelt, dass nur rund jede dritte Mutter mit einem Kind überhaupt erwerbstätig ist in den ersten 3 Jahren. Das heißt, so wie du es jetzt gemacht hast, dass du gesagt hast, hey, okay, ich nehme eine gewisse kurze Elternzeit quasi, das ist eigentlich relativ selten.
Ja, das ist auch selten.
Im Schnitt sind die Frauen natürlich viel, viel länger aus der Erwerbstätigkeit raus. Du hast selber über dich gesagt, dass du danach halt mit einem Teilzeitjob wieder gestartet hast. Mhm. Und da kommt ja quasi so die nächste Einbuße in unserem Rentensystem. Das heißt, dadurch, dass Frauen dann einfach auch verhältnismäßig weniger in Vollzeit arbeiten, zahlen sie weniger in die Rentenkasse ein. Das heißt nicht nur, dass sie halt irgendwie raus sind, sondern dass sie auch einfach im Schnitt nach der Geburt eines Kindes deutlich weniger Geld zur Verfügung haben.
Ja.
Ganz kurz, auch dazu habe ich nämlich eine Zahl gefunden und die fand ich auch wirklich krass. Und zwar haben Frauen, die keine Kinder haben, im Schnitt 40% mehr Einkommen als Frauen, die Kinder haben.
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Also ich bin ja auch bis heute nicht in Vollzeit wieder zurückgekehrt und glaube, auch das wird so schnell nicht passieren. Also und am Ende des Tages ist es ja oft so, dass die Aufteilung, die sich dann ergibt, wenn man Kinder hat, ist, derjenige, der mehr verdient, arbeitet mehr. Und das ist ja einfach in unserer Gesellschaft so, dass das häufig aus verschiedensten Gründen die männlichen Partner sind. Oft, weil Männer häufig besser bezahlte Berufe wählen, weil wir ein Gender Pay Gap haben und so weiter und so fort. Frauen viel häufiger im sozialen Bereich arbeiten und der ist einfach schlechter bezahlt. Da kann man ja die Liste ewig weiterführen. Aber da muss man sich einfach auch Gedanken drüber machen, dass egal wie harmonisch man ist, ich würde mich da einfach niemals auf meinen Partner verlassen. Ich habe mein eigenes Einkommen, ich muss mich um mich selber kümmern und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht darauf vertraue, dass ich auch, wenn er gut für sich vorsorgt, davon profitieren kann später, aber ich möchte nicht abhängig davon sein.
Ja, und deswegen ist es auch einfach grundsätzlich wichtig zu sagen, okay, ich nehme das ganze Thema eben auch selber in die Hand. Ich beschäftige mich auch damit, ich tue vor allem auch was für meine Altersvorsorge. Ich schaue mal ganz konkret, hey, okay, was kann ich mit meinem eigenen Budget auf jeden Fall machen, weil das sollte ein Grundstandard für jede Frau sein, vor allem auch eben als Mama, damit man nicht auf die Kinder angewiesen ist später oder damit man den Kindern auch im Alter dann noch was ermöglichen kann, vielleicht sich an der Hochzeit zu beteiligen oder den Enkel zu unterstützen und so weiter. Also ich weiß, dass
und vielleicht auch sich selbst. Also ich möchte ja auch, wenn ich in Rente bin, trotzdem noch schöne Sachen machen. Ich möchte auch in Rente noch in Urlaub fahren. Ich möchte nicht in einem kleinen Hunzel-Wohnungssituation-Ding leben, einfach nur, weil ich mir nichts anderes leisten kann. Ich möchte ja auch, also die Rente ist ja bei den meisten von uns immer noch relativ lang, auch wenn das Rentenalter gestiegen ist. Ich möchte ja trotzdem dann noch eine schöne Zeit haben, bis ich irgendwann tot umfalle und irgendwie was vom Leben haben, weil meistens bist du ja dann noch nicht alt.
Ja, so. Absolut. So, und deswegen ist eben aber auch meiner Meinung nach gerade für Mamas, die auch ganz, ganz viel in ihrem Leben ja für ihre Familie und ihre Kinder geleistet haben, umso wichtiger zu investieren.
Ja.
Und so wie ich die Mamas in der Beratung halt kennenlerne, neigen die oft dazu zu sagen, so, ja, aber da ist noch der und der Termin und das für die Kinder, das steht noch an. Und sie stellen sich halt super, super oft dann hinten an. Aber man muss einfach verstehen, dass gerade für Muttis, sag ich mal, ist es noch, noch wichtiger zu sagen, okay, ich mache das Thema Investieren und auch finanzielle Bildung für mich zur Priorität. Wir haben jetzt unterschiedliche Aspekte schon besprochen, aber auch da ist die Liste ewig lang, warum man sagen muss, hey, okay, auch die Mama muss dafür Verantwortung übernehmen, sie muss dafür für sich einstehen, sie muss ihrem Kind eine finanzielle Bildung weitergeben können, weil wenn der Vater finanziell gebildet ist, aber 40 Stunden die Woche sowieso nicht erreichbar, wer gibt dem Kind denn dann trotzdem was mit in dem Bereich? Also man kann sich nicht einfach so irgendwie rausnehmen.
Nee, du musst dich selber priorisieren in jedem Bereich, der wichtig ist für dich. Sonst kannst du auch langfristig nicht gut sein als Mama. Also wenn du dich selber vergisst, egal um welches Thema es geht, um deine Finanzen, um deine finanzielle Bildung, um deine mentale Gesundheit, all diese Dinge, wenn du die nicht priorisierst für dich, du kannst dann einfach das nicht dein Leben lang durchhalten, eine gute Mutter zu sein.
Fact. Sehr gut. Ich habe noch einen extra Tipp, der quasi an dieses ganze Rententhema für Frauen oder für Mütter anschließt, weil ich halte es auch an der Stelle nochmal für sehr, sehr wichtig, das zu platzieren. Mhm. Und zwar gibt es halt die Möglichkeit für alle Mütter, die halt eine längere Auszeit halt aufgrund von der Kindererziehung hatten, den V800-Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung zu stellen. Das sollte jeder Mama machen, um sich eben die Erziehungszeiten anrechnen zu lassen und dadurch halt im Schnitt 118 Euro mehr Rente zu bekommen. Das heißt, wenn man es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall informieren, auf jeden Fall dran setzen. Das ist keine Option, sondern es ist ein Muss für jede Mama. Und insgesamt gibt es da keine Fristen. Das Ganze muss einfach erfolgen, bis du halt in Rente gehst. Aber lieber heute schon erledigen, als es jetzt wieder aufzuschieben und sich ja am Ende darüber zu ärgern, bevor es untergeht.
Ja.
Lass uns mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir heute alles hatten. Weil ich glaube, an sich hat diese Folge halt extrem viel Mehrwert. Jetzt müssen wir es nur noch mal kurz ein bisschen runterbrechen, damit auch jede Mama sagt, hey, okay, ich nehme da jetzt für mich was mit. Und vor allem auch werdende Mamas sagen können, okay, ich habe meinen kleinen Fahrplan.
Mhm.
Deine drei Top-Learnings oder Top-Tipps, wo du sagst, hey, okay, das gebe ich jeder Mama mit, das sollte sie beachten.
Mein Top-Learning ist, Vorbereitung ist alles. Verschaff dir einen Überblick, kümmere dich darum, wie du finanzielle Lücken stopfen kannst. Das zweite große Learning für mich ist immer noch, die Steuerklasse entsprechend anzupassen, wenn es möglich ist und wenn du verheiratet bist, dann zu sagen, ich gehe die längste Zeit in Elternzeit, ich wechsle in Steuerklasse 3 und mein Partner macht Steuerklasse 5 das Jahr, bevor wir ein Kind bekommen. Und das dritte super wichtige Learning für mich ist, die Anträge für alle möglichen Unterstützungen und aber auch für Kindergeld und Elternzeit rechtzeitig und vor der Geburt auszufüllen, damit du dann nur noch die fehlenden Daten, also Geburtsdatum und so weiter, eintragen musst, um es direkt abzuschicken. Und entsprechend auch dafür vorzusorgen, dass diese Anträge in der Bearbeitung in der Regel 3 Monate dauern. Also du einfach genau weißt, du musst 3 Monate irgendwie ohne größeres Einkommen überbrücken.
Sehr schön, super. Ja, und von meiner Seite nochmal zusammengefasst, jede Mutter sollte besonders investieren, einfach um eben im Rentenalter nicht noch größere Defizite zu haben, als wir Frauen sie eben sowieso schon aufgrund von diverser Themen halt haben. Und wenn du Mama bist, um dein Rentenproblem ein bisschen zu verbessern oder die Rentensituation ein bisschen zu verbessern, stell den V800-Antrag, das wird dir nochmal zusätzliches Geld im Rentenalter ermöglichen.
Ich habe ja zu Beginn schon einmal darüber gesprochen, dass mir total geholfen hat, in diese ganzen Beratungsstellen zu gehen, die ja öffentlich zugänglich sind. Und es ist ja nicht nur so, dass es diese öffentlichen Beratungen gibt, sondern wir bei Invest for Women machen ja genau das. Wir beraten ja Frauen in Bezug auf ihre Finanzen und wir können dich natürlich auch richtig gut beraten, wenn du sagst, ich brauche eigentlich Unterstützung dabei, mal zu schauen, wie kann ich eigentlich mich aufstellen vor einer Schwangerschaft, während einer Schwangerschaft oder auch danach. Und da bist du bei uns eigentlich an der richtigen Adresse.
Ganz genau, denn du hast ja schon gesagt, hey, okay, gerade so diesen Überblick verschaffen, über die finanzielle Lage hat dir extrem viel gebracht oder war auch für euch als Partnerschaft halt mega, mega wertvoll. Mhm. Und in der Beratung lernen wir immer wieder Frauen kennen, die genau damit halt eine Herausforderung haben und deswegen ist es bei uns ja zentraler Bestandteil.
Ja.
So, keine Frau kriegt bei uns hier irgendein Investment oder eine Altersvorsorge, wenn wir nicht erstmal genau wissen, wo sie steht. Ja, und das heißt, im Endeffekt, wenn du aktuell in der Situation bist und sagst, hey, okay, ich habe ein Kind oder ich möchte Kinder bekommen, ich habe aber noch keinen Plan, dann ist unsere Beratung perfekt für dich geeignet, denn wir schaffen mit dir erstmal die perfekte finanzielle Grundlage und entwickeln für dich das perfekte Konzept für deine Altersvorsorge und deinen Vermögensaufbau, um dir all die Sachen weiterhin zu ermöglichen, die dir eben wichtig sind und deine Familie zu unterstützen. Einen Beratungsplatz kannst du dir unter www.investwoman.de sichern.